Hallo, liebe Alexandra, Alexandra Poser, schön, dass du wieder bei uns heute im Podcast bist. Wir hatten vor kurzem schon einmal über das Thema systemische Familienaufstellungen gesprochen, wo du uns ganz, ganz, ganz großartig in deine Arbeit, also Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Und heute freue ich mich, dass wir nochmal vom Gefühl her so ein Stückchen tiefer gehen. Und zwar möchten wir heute über das Thema sprechen, inwiefern Kinder, Seelen, die auf diese Welt kommen, wie so Loyalitätsahnenverträge schließen, schon vor der Entstehung, bei der Entstehung, im Mutterleib, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Dazu holst du uns gleich ganz im Detail ab, aber zunächst erst einmal herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, herzlichen Dank für die nochmalige Einladung.
Wir hatten im letzten Gespräch nämlich zum Ende hin schon so diesen Schwank, sage ich mal, gemacht gehabt, was wo tatsächlich eigentlich ja diese Prägung, dieser Blueprint eigentlich entsteht. Und ich würde da, also ich verlinke später auch unten in den Shownotes den Podcast, den wir davor aufgenommen haben, dann kann man das so schön auch nochmal als Übergang hören. Aber wenn wir über Ahnenverträge, Loyalitätsverträge mit den ja, mit den Familien sprechen, kannst du uns dann nochmal dazu abholen, inwiefern das, also wie wir uns das vorstellen können, dass das passiert und wo es passiert und wann es auch immer wieder passiert. Also gibt es da einen Zeitpunkt oder sind das mehrere Zeitpunkte sozusagen, wo wir Dinge übernehmen, wo wir Aufgaben gestellt bekommen fürs Leben? Hol uns dazu gerne im Allgemeinen mal ab.
Herzlichen Dank für deine Frage, die ich so nicht beantworten kann, weil ich nicht weiß, um welchen Zeitpunkt es sich da dreht. Ich gehe nur stark davon aus, dass wir als die Kinder, die wir kommen in die Systeme, etwas aufzeigen im System, was noch nicht gesehen wurde. Also ein Mensch, der gestorben ist, der nicht gesehen wurde, ein Schmerz der Mutter, der Urgroßmutter, der noch nicht gesehen wurde. Und tatsächlich kann ich die Frage des Zeitpunktes nicht beantworten, weil es manchmal generationsübergreifend ist, manchmal überspringt es eine Generation. Und wir wissen noch nicht, oder ich habe das noch nicht gehört und rausgefunden, wann, wie das passiert und wer, warum, welchen Auftrag übernimmt. Ich kann es nur in meiner Arbeit sehen, dass es so ist und aufdecken, was der Zusammenhang ist und dass es Sinn macht, dass wir das tun, um ein Stück Leid oder Schmerz der Großmutter zu heilen, um auf jemanden aufmerksam zu machen, der ausgestoßen wurde aus dem System. Nur warum ausgerechnet dieses Kind diesen Auftrag erfüllt, ist in meinen Augen nicht immer ersichtlich. Manchmal ist es ganz klar, wenn es in der Ursprungsfamilie passiert und wenn es im Mutterleib passiert. Also wenn vor mir ein Kind gestorben ist, entweder durch Abtreibung oder durch eine Fehlgeburt oder durch eine Totgeburt oder früher Tod des Kindes, dann gibt es immer diesen starken Schmerz der Mutter. Und der starke Schmerz der Mutter wird ausgeglichen durch noch ein Kind, was dann kommt. Nur wenn die Mutter diesen Schmerz nicht verarbeitet hat und dieses Kind, was vor mir da war oder dir, der du dann derjenige bist, der danach kommt oder diejenige, dann kann dieses Kind nicht frei sein, weil dieser Blick der Mutter nicht frei ist, weil der Blick der Mutter immer noch in diesem Schmerz verhaftet ist. Das kann bedeuten, dass ich den Auftrag annehme, ich muss extrem stark auf mich aufmerksam machen, in welcher Form auch immer, über Krankheiten, um die Zuneigung der Mutter zu bekommen, über extrem auffälliges Verhalten, über ich mache mich unsichtbar, weil die Mutter sieht mich sowieso nicht. Also ich bin nicht da, ich erlebe mich ja in der ersten Zeit über die Mutter. Die Mutter sieht mich, die Mutter reflektiert mich, die Mutter spiegelt mich. Und wenn sie das nicht tun kann aus dem Schmerz heraus, dann werde ich etwas entwickeln, was der Mutter dienlich ist, nämlich nicht da zu sein. Und manchmal kann es so weit gehen, dass ich so weit dem System diene, dass ich auch verschwinde, dass ich auch sterbe. Das sind dann die Kinder, die wir sozusagen leider nicht retten können, die durch eine schwere Krankheit gehen, um zu ihrem verstorbenen Geschwisterkind zu gehen. Wenn die Chance, es besteht ja immer eine große Chance der Heilung, da ist ganz viel Heilungspotenzial da, weil dieses Kind sagt, hallo, hier ist noch irgendwas, da darf hingeschaut werden. Und die Mutter durch dieses neue Kind nochmal durch ihren Schmerz geht, oh, ich sehe dich jetzt mit deiner Lebendigkeit und ich kann mich noch so gut erinnern an dieses lebendige Kind, was jetzt tot ist. Dann bin ich in der Lage, meinen Platz einzunehmen, weil dieser leere Platz, der vorher nicht gesehen wurde, das Kind dort seinen Platz gefunden hat. Also muss ich nicht mehr zwischen zwei Plätzen tänzeln und halb im Tod sein und halb im Leben, weil ich natürlich die ganze Zeit vor der Mutter hin und her tanze. So erlebe ich das auch wirklich tatsächlich in Aufstellungen bei Kindern, die nach toten Kindern kommen, dass die zwischen dem Leben und dem Tod wie hin und her tänzeln, weil die ihren Platz nicht finden, weil die... Der Blick der Mutter ist noch auf das tote Kind gerichtet. Also sieht sie die Lebendigkeit nicht im Kind. Was tut das Kind? Das geht zum Tod, zum toten Kind. Und das tote Kind ist nicht in der Lebendigkeit. Also möchte das lebendige Kind auch tot sein, um die Liebe abzukriegen der Mutter und um den Blick zu erhaschen der Mutter. Also das hat manchmal sehr, sehr... wirklich harte und traurige Züge, die wir auch nicht immer retten können. Also wir können die Kinder nicht immer retten. Ich habe das auch schon erlebt, dass ich dann die Kinder gehen lassen musste von Klienten, weil ich nichts mehr tun konnte fürs System, weil das Kind diese Entscheidung für sich schon getroffen hatte. Ich gehe zu den Toten. Und ich habe es aber auch sehr oft erlebt, dass es möglich ist, diese Kinder sichtbar zu machen, die Toten, die dann in Erscheinung treten durch dieses lebendige Kind. Und dann habe ich sozusagen meinen Auftrag erfüllt als lebendiges Kind und darf mein Leben leben, weil der Platz neben mir wieder eingenommen wurde von dem toten Kind und die Mutter den Schmerz nochmal leben und durchfühlen konnte. Und ich, in den Aufstellungen ist es so, dass ich quasi diese Schuldfrage zurückgebe, weil das Kind, was danach kommt, hat immer eine Schuldfrage, nämlich die Schuld, dass ich darf sein und du durftest nicht sein. Ja, gerade bei Abtreibungen. Du wurdest getötet, ich wurde nicht getötet. Und da ist natürlich auch oftmals so ein Gefühl von, ich muss extrem viel leisten, ich muss noch mehr leisten, ich muss für zwei arbeiten, ich muss für zwei da sein, um das wieder gut zu machen, diese Schuld, die ich trage, dass ich da sein darf und du darfst nicht da sein. Da gibt's die abgefahrensten Zusammenhänge, wie man interagiert, um aus seiner Schuld rauszukommen, seine Schuld abzutragen oder um auf etwas aufmerksam zu machen. Das sind die Dinge, die ich sagen kann, die ich direkt sehe. Und manchmal gibt es die Zusammenhänge, die aufgedeckt werden, die über Ahnen hinweggehen. Ich habe schon über 7 Generationen Dinge erfahren und aufgedeckt. Und da weiß man nicht, warum 7 Generationen? Warum ist es nicht beim nächsten Kind sichtbar geworden? Warum jetzt? Und ich denke, dass vielleicht der unmittelbare Zusammenhang ist zwischen dem, jetzt ist es möglich, also hier ist es möglich, hier ist es sicher, hier ist jemand, der hinschaut, hier ist jemand, der voller Liebe draufschaut aufs System. Dieses System hier oder diese Familie, in der ich jetzt bin, ist so weit gesund, dass sie das aushält, dass sie diesen Schmerz erfahren und tragen kann und dass sie die Werkzeuge dafür hat und jetzt sind wir bereit, dahin zu schauen. Vielleicht ist das der Zusammenhang. Dieses System hier ist bereit hinzuschauen. Und vorher war es noch zu gefährlich, da war es noch nicht möglich.
Wow, das ist so ein richtiges Gänsehaut, also was du da beschreibst. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir mal bei dem Thema bleiben, der Mama, also in der Generation, wo ich jetzt geboren wäre, hat was Schwieriges erlebt, wie zum Beispiel eine Totgeburt oder eine Fehlgeburt in den ersten Monaten. Also wir können unsere Kinder offensichtlich nicht davor schützen, dass sie uns den Schmerz abnehmen möchten, weil du hattest es im letzten Podcast auch gesagt, dass Kinder uns dienen möchten, also unsere Kinder möchten uns dienen und sie möchten uns den Leid und den Schmerz, was wir immer in uns tragen, abnehmen. Gibt es dann, wenn wir sagen, okay, wir gehen wirklich bei einer Fehlgeburt in die tiefe Trauer rein und nehmen uns auch die Zeit und erkennen das gegangene Kind an, suchen vielleicht auch den Grund oder auch die Anerkennung, warum es gegangen ist, also ne, warum es gar nicht auf die Welt kommen wollte, weil ich würde jetzt gar nicht immer mal sagen, dass jemand, der nicht geboren ist, dann Tod, also die Seele ist ja trotzdem irgendwie da, ne? Also es ist zwar nicht im menschlichen Körper dann, aber ist ja trotzdem da. Aber was kann man denn tun, wenn man spürt, okay, es ist was in meinem Leben, was, wo ich noch tiefen Schmerz in mir trage und ich möchte das so ungern an mein Kind weitergeben? Gibt es da auch was, was man tun kann?
Also erstmal würde ich nicht auf der Suche nach dem Grund gehen, weil es in meinen Augen keinen Grund dafür gibt, den ich bewusst wähle, den ich bewusst suchen kann, weil das bedeutet, ich bin in der kompletten Verantwortung für das, was passiert ist. Also ich bin schuld. Dann gibt es ja diese Schuldfrage. Ich als Mutter bin schuld, dass ich jetzt dieses Kind verloren habe. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Das ist ein Schmerz, den wir gar nicht aushalten können und der in meinen Augen auch keinen Sinn macht, weil es diese Schuldfrage nicht gibt. Es gibt immer nur die Frage nach, wofür dient es oder wofür darf es da sein? Und das fühlt sich natürlich ganz anders an. Wofür habe ich gedient in diesem Moment? Und das einfach als das hinzunehmen und zu akzeptieren, dass es da sein darf und dass ich mich zur Verfügung stellen durfte als die Mutter, die diese Erfahrung machen darf und das Kind, was auch diese Erfahrung machen darf. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, hier nicht von Schuld zu sprechen, weil diese Schuld, die bringt uns ja um. Das ist ja was, was richtig dolle wehtut und was wir so nicht haben wollen. Eine Schuldfrage. Und das, was wir tun können, wenn wir es schaffen, in diesem Moment, in dem uns diese schrecklichen Dinge passieren, die Gefühle zu durchleben und das anzunehmen als das, was es ist. Also ich hatte auch schon, ich habe auch 3 tote Kinder und am schönsten, hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber am heilsamsten war es für mich, als ich diesen Prozess wirklich für mich, und das hat wirklich eine Zeit gedauert, über Wochen annehmen konnte, durchleben konnte, trauern konnte. Ich habe das Kind auch zu Hause verloren, so dass ich dabei sein konnte und durch diesen Prozess gehen konnte und keine Intervention gab vom Außen. Das passiert manchmal natürlich, ja, wenn man eine Ausschabung oder sowas braucht, dass man dann irgendwo hingeht und sich noch zusätzlich Hilfe sucht. Nichtsdestotrotz braucht es einfach diese heilsame Zeit für uns als Mütter, diesen Schmerz zu verarbeiten und diesen Verlust zu verarbeiten. Weil wir sind ja mit diesem Tag der Zeugung, sind wir ja Mutter. Das Leben ist ja in uns. Und das Wichtige ist zu sagen, auch wenn das Kind nicht im Leben sein kann, bin ich trotzdem Mutter. Mit jedem Kind, was in mir ist, ist das ein Kind, was zu mir gehört. Und das ist die Heilung und das ist auch die Lösung fürs System. Die Anerkennung dessen, was bis heute leider noch nicht passiert, dass das Leben ist. Weil diese Seele hat diese Erfahrung gemacht, auch wenn es 2 Wochen, 3 Wochen oder 4 Wochen nur in uns war. Und wenn es gestorben ist, kurz vor der Geburt. Es ist Leben und das anzuerkennen und zu sagen, du bist mein erstes Kind und du bist mein zweites Kind und du lebendiges Kind, du bist mein drittes und ich war schon vor dir, Mama. Und das ist ganz wichtig für meinen Prozess, der Anerkennung dessen, was ist, weil nur darum geht's, anzuerkennen, was ist. Und dann kann auch das dritte lebendige Kind frei sein, weil es seinen Platz einnimmt als das erste lebendige Kind und nicht die anderen Plätze auffüllen muss, weil ich davon spreche, ich bin Mutter von einem Kind und das ist mein erstes Kind. Das ist nicht die Tatsache. Die Tatsache ist, das ist dein drittes Kind und du hast 2 Sternenkinder oder 2 ungeborene Kinder, wie auch immer du das nennst. Mit dieser Anerkennung dessen, was die Tatsache ist und diesem Hinschauen, passiert die Heilung. Und manchmal kann es nicht in dem Moment passieren, weil der Schmerz zu groß ist und Verdrängung uns erstmal hilft, da durchzukommen oder weil wir in dem Moment gar nicht wissen, wie wichtig es ist, uns dem zu stellen oder weil wir an dem Punkt im Leben sind, dass wir sagen, wir gehen da jetzt darüber hinweg, wir können das jetzt gerade nicht aushalten oder der Mann hat mich verlassen und es ist gut, dass es so gewesen ist, was auch immer dazu geführt hat, auch Abtreibungen, ja, dass wir so in diesem Selbstvorwurf sind, dass wir da nicht hinschauen können oder es gibt ja auch schlimme Situationen, in denen Kinder einfach nicht zur Welt kommen können oder dürfen, weil sie durch Gewalt entstehen oder was auch immer dahinter steht, dass wir trotzdem anerkennen, dass wir diese Mutter dieses Kindes sind, egal was da reinspielt. Und das können wir auch uns später noch anschauen, wenn es möglich ist. Wenn es möglich ist, diesen Schmerz nochmal hochkommen zu lassen, weil hier ein sicherer Raum ist, weil ich vielleicht einen neuen Partner habe, mit dem ich liebevoll draufschauen kann, weil ich jetzt das lebendige Kind habe und voller Liebe das lebendige Kind sehe und würdigen kann, dass noch welche vor dem Kind waren, weil ich nicht mehr in diesem Gefühl lebe, oh Gott, ich werde nie wieder Mutter sein, ich werde immer nur tote Kinder kriegen. Was auch immer in diesem Moment ist, dieser Schmerz, der so groß ist, den ich nicht fühlen kann in dem Moment, das können wir nachholen.
Wow. Also ist es so, dass es mit dem Moment der Entstehung beginnt, dass bestimmte ja, Schemen, nenne ich es jetzt mal, gefahren werden. Also dass das Kind dann entweder geht, das wird ja dann wahrscheinlich Gründe haben können, gegebenenfalls in den Generationen vorweg. Also dass gegebenenfalls dann auch die Vorfahren Kinder verloren haben und da dann wieder der Blick für, also dass dann die Aufgabe von der Mama zum Beispiel wäre, das zu heilen, um gesunde, lebendige Kinder zur Welt zu bringen. Und so kann man dann sozusagen immer über die Generationen zurückschauen. Das macht man natürlich mit Hilfe, indem man zum Beispiel zu dir kommt oder zu anderen systemischen Aufstellungen gehen kann, um hinzuschauen, was ist der höhere Grund, würde ich es jetzt mal nennen, dass diese Erfahrung jetzt in meinem Leben ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also wenn du sozusagen wie vorbeugen, wenn man davon sprechen kann, könnte man, bevor man vorhat, schwanger zu werden, bevor man vorhat, eine Familie zu gründen, mal sich sein System anschauen, ob es da noch irgendwelche Dinge gibt, die unverarbeitet sind. Es könnte zum Beispiel sein, obwohl ich auch nicht weiß, ob man das im Vorfeld erarbeiten kann. Also es gibt Zusammenhänge, zum Beispiel das Kind in meinem Leib ist ein Mädchen und ich bin auch schon ein Mädchen und mein Papa, der hat sich aber so sehr einen Jungen gewünscht. Und ich als die Frau, die jetzt die Möglichkeit hat, dem Papa, also jetzt dem Großvater, diesen Jungen zu schenken, lehne unbewusst, das passiert nicht auf bewusster Ebene, dieses Mädchen in mir ab. So dass es diese Ablehnung spürt und geht. Ja? Also das kann passieren und ich weiß aber nicht, ob es möglich ist, dass man da vorwegsehen kann oder dass man das, Dinge passieren ja, die können wir nicht immer, wir können uns vor unserem Schicksal nicht immer beschützen. Dinge müssen einfach passieren, wie sie passieren dürfen, weil wir diese Erfahrung machen dürfen und die Seele diese Erfahrung machen will. Vielleicht wäre es möglich, dass man, oder ich glaube, dass es möglich ist, wenn wir, bevor wir uns auf eine neue Familie einlassen, dass wir so viel wie möglich Arbeit an uns selbst tun, einfach um uns selbst zu heilen, um unser System zu heilen, um gut vorbereitet zu sein im Sinne von, ich will nicht alles weitergeben. Nichtsdestotrotz wird das nicht möglich sein, weil ich niemals an diesem Punkt bin, dass ich keine Themen mehr habe und dass ich mir irgendwas noch anschauen muss, weil genau durch die Situation, die passiert, nämlich Mutter sein, Fehlgeburt, Totgeburt, neuer Partner, Trennung, was auch immer, passieren, werden Dinge in uns ausgelöst und getriggert, die es erst möglich machen, dass wir hinschauen und dass wir Dinge und Zusammenhänge aufdecken. Ich glaube, ich kann nicht vorher hingehen und kann sagen, so, jetzt klopfe ich mal alles ab. Also der war Alkoholiker, die haben sich immer getrennt, die hatten nie Geld. Das gucke ich mir jetzt an, damit mir das nicht passiert. Ich glaube, wir dienen erstmal dem System, indem wir dem folgen, indem wir es genauso machen, aus Zugehörigkeit. Das ist unser Auftrag, von dem du vorhin gesprochen hast, den ich erfülle. Und dann darf ich irgendwann entscheiden, puh, möchte ich diesen Auftrag jetzt noch weiter annehmen, beziehungsweise ist es nötig, diesen Auftrag jetzt noch weiter zu verfolgen? Weil diese Aufträge, die wir haben, denen können wir uns nicht erwehren in der Kindheit, weil die Kindheit so ist, dass wir in einem System sind, wo es ums Überleben geht, wo es um Leben und Tod geht. Das heißt, ich bin abhängig von meinem Familiensystem, Mama und Papa, die müssen mich lieben, sonst kann ich nicht überleben. Die müssen mich versorgen, sonst kann ich nicht überleben. Also tue ich alles für euch um euch zu dienen. Und ich nehme diesen Auftrag an. Und erst später, wenn ich erwachsen bin und langsam in dieses erwachsene Bewusstsein komme, in diesem Zustand, dass ich heute im Hier und Jetzt diesen Auftrag liebevoll abgeben kann, erst dann kann ich hinschauen und kann eine erwachsene Richtung und eine neue Richtung annehmen, nämlich die des erwachsenen Bewusstseins. Also ich kann diese Entscheidung treffen, im Heute, Hier und Jetzt muss ich dem System nicht mehr dienen, weil ich jetzt erwachsen bin und ich kann mich um mich selbst kümmern. Ich muss diesen Auftrag nicht mehr erfüllen, um zu überleben. Und ich weiß nicht, ob man das vorher machen kann.
Ja, es klingt so schön, dieses, ne, okay, ich möchte von euch geliebt werden, ich möchte, dass ihr mich verpflegt und deswegen diene ich euch, ich, ne, ich passe mich sozusagen an irgendwie und gleichzeitig auch so traurig, weil wir wahrscheinlich alle so viel Schmerz in uns tragen, einfach von historischen Hintergründen her, was der Welt passiert ist und dass dieser Schmerz dann halt immer so viel weitergegeben wird und da finde ich es auch nochmal wichtig, wie, dass es vor allem, glaube ich, darum geht, wenn man Mama und Papa wird, einfach diese Verantwortung zu spüren und dieses Bewusstsein zu haben, dass alles weitergegeben wird. Und wenn du es eben nicht möchtest oder auflesen möchtest, dann zu versuchen, ne? Also wie du sagst, dass man wird nicht alles, man wird es nicht verhindern können. Also, ne, das wird immer alles, also so. Aber zumindest das Bewusstsein zu haben, okay, wenn, du hast es vorhin angesprochen, das Thema Trennung, ne, in den Familien oder wenn jemand Alkoholiker war, dass das immer wieder aufgetreten ist, da zu sagen, okay, das ist einfach wirklich so ein präsentes Muster, was ich in allen Generationen sehe. Also kann ich bewusst da was tun, indem ich an meiner Persönlichkeit arbeite, indem ich bestenfalls mit dem Partner zusammen oder indem ich zu Aufstellungen gehe. Hypnosen, also es gibt ja so viele Tools und da zu versuchen, ob es dann am Ende klappt, ist ja auch noch nicht garantiert, aber da zumindest mal das Bewusstsein und dieses, ich gucke hin und ich weiß, dass unser Stammbaum, sage ich mal, davon geprägt ist zum Beispiel.
Also es wäre gut, sozusagen das Muster zu erkennen, und aber gleichzeitig nicht sich diesem Druck zu unterwerfen, oh Gott, also ich kenne das auch von mir, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich kann ja erst Kinder kriegen, wenn ich das alles aufgearbeitet habe, wenn alles fein ist, wenn ich gut bin und das alles. Und ich glaube, das ist ein absoluter Trugschluss, das funktioniert nicht. Und auch mit diesem Druck zu sein, ich muss die perfekte Mutter sein, erst dann darf ich Kinder gebären, das funktioniert nicht. Weil es gibt keine perfekten Mütter oder umgedreht, ich bin immer die perfekte Mutter für mein Kind, weil das Kind mich ausgesucht hat, um genau diese Erfahrung zu machen. Egal, ob es nur kurz bei mir ist oder lang bei mir ist, egal, ob ich es weggeben muss, was auch immer mit dem Kind dann passiert. Was wir machen können, ist uns bewusst zu machen, ich spüre da irgendwas, da ich komme immer wieder an dieselben Typen, die mich so schlecht behandeln. Und wenn ich zurückschaue, meine Mutter hat das schon so mit sich machen lassen, meine Großmutter hat das schon so mit sich machen lassen, ich erkenne ein Muster dahinter und gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass ich dieses Muster durchbreche und da aussteige, bevor ich mit diesem Typen, der mich so mies behandelt, ein Kind bekomme. Ja, das wäre die Möglichkeit zu sagen, ich gucke da jetzt mal hin. Aber auch wenn es passiert, dass du mit diesem Typen ein Kind bekommst, ist es in Ordnung, weil du vorher noch nicht an dem Punkt warst und dir diese Tools nicht über den Weg gelaufen sind oder du noch nicht wusstest, wie du da rauskommen konntest und du es noch einmal bedienen musstest für dein System. Und vielleicht ist es deine Tochter, die den Weg da rauskriegt. Also wirklich so liebevoll es irgend geht, auf uns zu schauen, dass wir ja die Dinge nicht absichtlich tun, sondern das ist wie so ein Sog, wie so ein energetischer Sog. Wir können uns da gar nicht wehren dagegen. Nur erkennen, dass es so ist.
Ja, und also ich habe da auch ein schönes Beispiel, weil meine Familie, also meine Mama, die wollte immer einen Jungen haben. Und die dachte, meine Schwester wird ein Junge, ist ein Mädchen geworden. Die dachten, ich wäre ein Junge werden. Ich bin auch offensichtlich ein Mädchen geworden. Und beides, meine Schwester als auch ich, haben uns als Kind immer als Junge gefühlt. Also wir hatten immer kurze Haare, wir wurden so angezogen etc. So, Und es hat auch lange, glaube ich, gedauert. Meine Schwester hat Fußball gespielt. Also, ne, die ist auch in diese typischen, klischeehaften Jungsportarten gegangen. Und lustigerweise haben Markus und ich auch gedacht, dass Tilda eben ein Junge werden würde. Und ich bin wortwörtlich fast vom Gynäkologenstuhl gefallen, als sie gesagt hat, es wird ein Mädchen. Ich war so, wie konnte ich so falsch liegen? Und als ich dann zu Hause war, sind mir auch so viel Tränen gekommen, weil ich dann auch wieder dachte, wie konnte ich überhaupt über so ein Geschlecht nachdenken? Und jetzt, wo Tilda bei uns ist, ist für mich ganz klar, dass immer schon ein Mädchen bei uns sein muss. Und da habe ich einfach erkannt, dass dieses, man muss einen Jungen bekommen oder dass das gar nicht, es war gar nicht mein Wunsch. Und auch wenn jetzt irgendwie, ne, weil Babys sieht man ja nicht immer so genau, ob das jetzt ein Mädchen oder ein Junge ist, wenn die irgendwie auch neutrale Kleidung anhaben. Und da habe ich auch ganz bewusst immer, wenn jetzt jemand zum Beispiel zu Tilda gesagt hat, ist ein Mädchen oder Junge, ne, habe ich auch immer, oder jemand gesagt, ist ein Junge, ne, habe ich auch immer dann danach ihr erklärt, warum das vielleicht jetzt jemand denken konnte, damit sie halt nicht dieses, oh, bin ich jetzt eigentlich ein Mädchen oder ein Junge, um diesen, ob mir das jetzt gelungen ist oder nicht im Ende, ne, so, das wird sich herausstellen, aber da ist mir auch ganz klar in der Familiengeschichte, ist jetzt nichts Dramatisches, weil wir sind alles jetzt wundervolle Mädchen, ne, meine Schwester fühlt sich auch als Frau, etc., aber da ist mir einfach auch klar aufgefallen, da muss irgendwas sein, dass man das eben denkt, ne, dass das irgendwie vom Geschlecht her was so ist.
Da hast du halt unbewusst diesen Wunsch deiner Eltern oder deines Vaters, wer auch immer da stärker war in diesem Wunsch, übernommen. Ja, das sind ja unbewusste Dinge, die da passieren. Und in dem Moment war dann die Enttäuschung darüber, obwohl es nicht deine Enttäuschung war, weil du ja mit beiden Geschlechtern fein bist. Aber du fühlst nochmal in dem Moment die Enttäuschung der Eltern, dass es jetzt wieder nicht geklappt hat. Und auch die eigene Enttäuschung über dich, dass du nicht das richtige Geschlecht geworden bist. Ja, dieser Schmerz nochmal darüber. Ich bin nur das Mädchen. Auch wenn es jetzt fein ist und wenn es sich gut entwickelt hat, ist es trotzdem dieser erste ungewollte Schmerz der Eltern. Ich bin nicht richtig. Was man im Hier und Jetzt oft noch fühlen kann. Ja, zum Beispiel, dass Männer sich zu Männern hingezogen fühlen, Transsexualität und all das. In meinen Augen, und ich sehe es auch oft, ist der Hintergrund der Wunsch der Eltern, der dahinter steht. Und das anzuerkennen, dass das so ist und dass ich das nicht liefern kann, weil ich nicht die bin, geht eben gut in Aufstellungsarbeit, indem du stellvertretend zu dem kleinen Mädchen im Mutterleib sagst, du bist okay und du bist genau im richtigen Geschlecht und du willst sie genauso haben. Ja, das können die Eltern nicht tun, weil die Eltern einen anderen Wunsch hatten. Das kannst du aber stellvertretend tun als die Erwachsene und kannst es zu der Kleinen sagen, du bist richtig und du bist im richtigen Geschlecht. Ja. Ja.
Ist ja auch so absurd zu überlegen, also den Wunsch irgendwie nach einem, es gibt, glaube ich, ganz viele Eltern, die halt so einen Wunsch haben oder so sich eine Vorstellung haben, was es für ein Geschlecht wird. Und das ist ja wirklich so absurd.
Ist es nicht? Nein, entschuldige, dass ich dich da unterbreche. Auch da, es hört sich erstmal oberflächlich an, ist doch scheißegal, Hauptsache gesund, ja. Doch der Wunsch dahinter ist oftmals ein tieferer. Auch das habe ich schon erfahren. Zum Beispiel, ich wünsche mir ein Mädchen, weil ich den Jungen als Soldaten nicht zur Verfügung stellen und verlieren will im Krieg. Altes Trauma. Ich wünsche mir einen Jungen, weil ich nicht die Tochter misshandelt, missbraucht, vergewaltigt sehen will. Das kann als tiefes, altes Trauma dahinter stecken. Habe ich gesehen in Aufstellung, dass das der tiefe Wunsch dahinter war. Ist uns nicht bewusst, weil wir es ja übernehmen von den Großeltern, weil wir ja jetzt nicht mehr in diesem Drama sind, dass wir unsere Männer geben müssen und unseren Mädchen das jeden Tag passieren kann, weil wir im Krieg sind oder auf der Flucht oder was auch immer. Doch in den Generationen vorher ist es so gewesen und ist dieser tiefe Wunsch nach oder dieses Gefühl von, ich hätte es vielleicht dich retten können, wärst du der Junge gewesen, dann wäre dir das nicht passiert. Oder wärst du ein Mädchen gewesen, wärst du nicht eingezogen worden. Oder ich hätte dich als Junge nicht dem Führer zur Verfügung stellen müssen.
Okay, also darin auch. Ja.
Das ist der unmittelbare Zusammenhang für mich in meinen Augen und nicht dieses oberflächliche, ach, ich will das Mädchen, das kann ich so hübsch als Prinzessin anziehen. Das wird vielleicht so suggeriert, das sagt mir mein System, mein Körper, dass es das ist. Doch ich sehe das, was viel Tieferes oftmals dahinter steht, warum wir das glauben und wollen. Oder das, wie in deiner Geschichte, ich möchte dir jetzt den Jungen schenken, wenn ich schon nicht der Junge war. Ach verdammt, es ist wieder nur ein Mädchen geworden. Ja, obwohl du diese Sicht nicht hast, aber die so ein bisschen schwingt das mit aus deiner Reihe.
Ja. Okay, also das würde ja eigentlich so bedeuten, wenn egal welchen Lebensbereich man sich anguckt, ne, das ist fast in jedem Lebensbereich so eine Aufstellung bedarf.
Tja. Oder persönlich. Könnte man machen, auf jeden Fall, ja.
Also, weil das ist ja also so weit zurückgreifend auch tatsächlich, dass ja, es ist einfach nicht möglich, in einer Generation alles zu heilen. Und ich würde sagen, dass wir jetzt so mit die ersten Generationen sind, die überhaupt die Zeit haben,
genau das,
ne, hinzuschauen, weil man früher einfach die Grundbedürfnisse gar nicht gestillt waren. Und um aber nochmal diesen Bogen zu spannen, was bei der Entstehung passiert oder auch in der Schwangerschaft passiert, nehmen wir mal an, eine Frau und ein Mann bekommen, also ne, die zeugen jetzt ein Kind und die haben natürlich beide noch Verletzungen in sich, wo viele Trigger hochkommen, wo dann auch das innere Kind miteinander spricht. Wenn Erwachsene streiten, ist es ja oftmals eh immer das Kind, also in den meisten Fällen würde ich jetzt mal bedeuten.
Auf jeden Fall.
Was ja dann auch schon im Mutterleib irgendwie Auswirkungen auf das entstehende Kind hat. Und jetzt, sage ich mal so, ein ganz plausiblen, blöden, was sind denn so, also so, wenn, so ganz, keine Ahnung, wenn einer immer trinkt zum Beispiel, ne, dass vielleicht die Frau trinkt dann nicht und der Mann trinkt, oder wenn es um die Sauberkeit geht, Spülmaschine ausräumen, also so diese ganz plausiblen Beispiele, worum man sich dann vielleicht streitet, was ja auch schon wieder Auswirkungen auf das Kind hat im Bauch und da ja auch schon zum ersten Mal würde ich behaupten, du kannst mich auch gerne korrigieren, so dieses Vertrauen irgendwie erschüttert wird, weil ja dann das immer gar nicht so sicher ist, dass Mama und Papa sich lieben und ich immer sicher bin in den liebenden Händen von beiden. Ich glaube, es ist gar nicht möglich, dass man sich als Elternteil nicht, ich nenne es jetzt mal diskutiert, streitet, so, ne? Also ich glaube, es geht gar nicht, also auch genauso mit Eltern nicht, mit, ne, das ist im, also so in Familien ist es, glaube ich, nicht möglich, dass man sich nicht streitet. Aber wie kann, also ist es dann so, dass das Kind einfach die Schlussfolgerungen dann so treffen muss und du damit fein bist? Oder gibt es da auch was, wo du aus Aufstellungssicht sagen würdest, das und das könnte man tun, damit das Kind, zum Beispiel, wenn es jetzt um die Spülmaschine geht, um diese Sauberkeit, nicht dieses entweder Sauberkeit ist gut oder schlecht schlussfolgert, je nachdem, was es eben schlussfolgert.
Das Kind wird schlussfolgern, was es schlussfolgern darf in diesem Moment. Das wird diese Erfahrung machen, die es machen darf in diesem Moment. Und es ist unmöglich zu sagen, also ich werde jetzt als Mutter und Vater mich niemals mit meinem Partner streiten, damit mein Kind auch nicht diese schreckliche Erfahrung machen muss und sich vielleicht verantwortlich fühlt und denkt, ich bin der Grund, warum Mama und Papa sich streiten und sich trennen. Das ist eine Illusion. Das wird nicht stattfinden können. Das wird nicht passieren. In jeder Familie gibt es das. Stärker oder weniger stark. Gut ist, wenn wir uns dessen bewusst sind, was es auslöst und was es macht schon mit der Schwangerschaft. Also ich habe das Kind in meinem Bauch und jegliche Gefühle, die ich fühle, fühlt mein Kind. Und es ist auch in Ordnung, dass mein Kind das fühlen darf, weil mein Kind die komplette Bandbreite meiner Gefühlspalette miterleben darf. Ja, Mama ist mal traurig, Mama ist mal wütend, alles darf Mama mal erleben und ich fühle es mit. Und was ich vielleicht tun kann in diesem Moment, in dem es mir bewusst wird, das kann ich ja wirklich nur machen, wenn es mir wirklich bewusst wird, kann ich vielleicht meine Hände auf den Bauch legen und kann sagen, die Mama ist gerade traurig. Und du bist gut, so wie du bist. Du bist für mich in Ordnung. Und wenn ich mich streite mit deinem Partner, kann ich sagen, du bist unschuldig.
Ja, das ist nicht deine Schuld. Machen wir auch wirklich ganz oft, dass wir danach sagen, also wenn wir uns ich nenne es jetzt mal eine Diskussion, ne, weil Streit ist ja immer, also es fliegen jetzt nicht die Gläser aus den Fenstern, so, ne, aber das machen wir ja wirklich immer nach jedem Disput, dass wir wirklich zu unserer Tochter auch gehen und sagen, es hat gar nichts mit dir zu tun. Also, ne, das sind Mama und Papas innere Kinder. Also versuchen zu erklären, warum das passiert, wie es passiert. Aber auch hier, ich glaube, ich, also ich frage diese Frage einfach, weil ich natürlich ganz viele Freundinnen habe, die jetzt in meinem Alter sind, so Anfang 30 und Kinder bekommen haben und gerade in den ersten Jahren, wo sich alles so umstellt, zwischen dem Paarsein auch, ich ganz viel mitbekomme, dass es wirklich große Konflikte zwischen den Partnern, also mit dem Partner gibt. Und es halt oft leider in den ersten Jahren dann schon vor der Schule einfach zu einer Trennung kommt, weil eben man auch nicht mehr so Zeit hat, vielleicht alles auszusprechen und alles miteinander so zu bereden, wie man es vor dem Kind hatte. Und deswegen einfach stelle ich diese Frage, dass ich glaube, dass auch hier dieses Bewusstsein einfach so wichtig ist, dem Kind immer wieder zu sagen, das sind halt Mama und Papa, die streiten und das heißt nicht, du bist nicht schuld, dass du jetzt hier bist und deswegen sie keine Zeit haben, ne, oder weniger Zeit haben für. Ich glaube, das ist so was man machen kann, um diese krassen traumatischen Erlebnisse vielleicht so ein bisschen zu nicht vermeiden, aber kleiner, mir fehlt das so, zu präventieren, nennt man das so?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das präventiv möglich ist. Ich glaube, dass wir, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir uns, unseren Kindern zumuten, so wie wir sind, und dass wir unseren Kindern erlauben, für uns und fürs System zu sorgen. Egal, wie sie entscheiden, das zu tun. Egal, ob sie aufmüpfig werden oder irgendwas entwickeln oder sich zurückziehen, dass wir innerlich diese Sicht haben und diesen Blick auf das Kind. Es ist okay. Und ich danke dir. Ich danke dir. Nein, nicht wie du bist, sondern ich danke dir, dass du es trägst. Weil wenn ich das Kind, Mama und Papa streiten sich und werfen Fetzen hin und her. Stell es dir mal bildlich vor. Und das Kind läuft rum mit so einem kleinen Körbchen und hebt die Fetzen auf, weil es Mama und Papa unterstützen will. Ja, wie so Dreckhaufen. Und dann kommst du als Mama und sagst, ist nicht nötig, stell wieder hin den Korb. Anstatt zu sagen, danke. Danke, dass du das für uns tust. Das ist eine Wertschätzung an das Kind, was so viel leistet, um zu sagen, ich liebe euch so sehr, Mama und Papa, und ich tue alles für euch, damit hier mein Überleben gesichert ist, damit es mir hier bei euch gut geht. Und ich möchte euch da was abnehmen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe selbst ein schwer krankes Kind, wo ich diese Zusammenhänge erkennen kann. Was schwer ist auszuhalten, dem Kind zuzumuten, das fürs Familiensystem, wo auch immer es herkommt, aus welcher Generation, zu tragen. Weil wir es nicht abnehmen können. Das Einzige, was wir tun können, ist liebevoll draufschauen. Danke, dass du das tust. Weil dann beginnt die Wertschätzung und das Kind fühlt sich gesehen, fühlt sich wertgeschätzt und hat das Gefühl, oh, ich kann hier meinen Beitrag tun und kann in ein Gefühl einer Selbstermächtigung kommen. Wenn die Mutter mir den Korb aus der Hand reißt und sagt, nee, lass mal, ich räume selber auf, will ich selber machen. Dann hast du das absolute Gefühl von Ohnmacht und hast das Gefühl, ich kann hier gar nichts tun. Ich kann gar nichts tun. Ich bin ohnmächtig. Und auch wenn es schwer ist zu sehen, wie das Kind rumläuft mit dem Körbchen voller Dreck, ist es das Einzige, was das Kind tun kann und das Einzige, was du als Mutter oder als Vater, was wir tun können, ist liebevoll mit meinem ganzen liebevollen Herzen hinzuschauen und zu sagen, danke. Danke, dass du das für uns tust. Und da ist ganz viel Heilung für dich selbst auch zu erkennen, wow. Dieses Kind tut das für uns. Und wow, ich bin auch so ein Kind, was das mal für seine Eltern getan hat.
Ja, das Sinnbild hilft es, um es zu verstehen, wenn man natürlich auch als Mama und Papa natürlich alle Last auch irgendwie vom Kind, wie du es sagst, du würdest deinem Kind höchstwahrscheinlich auch sehr gerne die Krankheit nehmen, natürlich, um ja. selbst dort ja. lieber durchzugehen. Und das zu verstehen, dass es okay ist, dass das Kind es selbst kann auch, ne? Also dass es selbst genau. so stark ist, es ja. auszuhalten und sich ja. diese Aufgabe genommen hat, diese Aufgabe, die vielleicht für die Eltern einfach viel zu schwer gewesen wäre, weil sie es gar nicht ausgehalten hätten. Und da kommt man dann ja vielleicht auch wieder auf die Frage, worum geht's denn eigentlich im Leben so, ne? Also was ist denn eigentlich ein erfülltes, glückliches Leben? Ist das, hat das was mit der Länge zu tun? Hat das was mit der Qualität zu tun? Hat das was, also mit was hat es denn eigentlich zu tun? Hat es damit zu tun, um vielleicht systemische Verstrickungen aufzulösen, um wirklich das Leid von damals irgendwie für Menschen, die gar nicht mehr im menschlichen Körper sind, da sind, aber vielleicht Seelen dadurch zu befreien? Das ist ja alles so unergründet, nenne ich es jetzt mal, was tatsächlich das hier auf der, was das eigentlich für eine Bedeutung hat hier auf der Welt. Aber wenn man natürlich nur das Oberflächliche sieht, was alle Menschen tun, ne, also gerade so gesellschaftstauglich auch zu sein etc., dann ist es halt einfach eine schwierige Sache zu sagen, okay, Kind, danke, dass du es mir abnimmst oder uns abnimmst oder dass du unserer Familie das dem dienst sozusagen.
Ich kann das gut verstehen und auch nachvollziehen, weil ich natürlich auch Mutter bin und diese Gefühle habe oder dieses auch diesen anderen Blick habe und natürlich oftmals auch nicht fein sein kann damit und mir denke, oh, ich müsste noch mehr tun. Und ich glaube, es geht darum, einfach diesen wirklich, worum es geht, ist einfach diese Liebe zuzulassen, sich selbst und allen im System gegenüber. Allen, die mir was angetan haben, allen, denen ich was antue und vor allen Dingen auch mir gegenüber. Dieses, ich verzeih mir selbst, wenn meine Dämonen um mich rum sind und mir den ganzen Tag suggerieren und einreden, das ist total schlecht, was du tust und das war wieder falsch und du müsstest es ganz anders machen und du bist zu faul und du hättest doch und was hättest du jetzt alles machen können und so. Zu sagen, es ist so nett, es ist so lieb, dass ihr mich darauf aufmerksam machen wollt und gleichzeitig zu sagen, und in dem Moment hast du es nicht anders vermocht und ich verzeih mir, dass ich es vorhin genauso gemacht habe. Und wenn es möglich ist und mit unseren Kindern zu tun hat, hinzugehen, was wahrscheinlich in den Generationen vorher oftmals nicht stattgefunden hat und zu sagen, du, ich glaube, es geht nicht um Entschuldigung, ja, mich von meiner Schuld zu entledigen, weil dann packe ich es ja wieder jemandem anderen drauf, sondern zu sagen, ich bedauere, dass ich vorhin so mit dir gesprochen habe. Ich bedauere, dass ich das zu dir gesagt habe. Und ich sehe, was es mit dir macht und ich sehe, wie weh dir das getan hat. Weil ich kann es nicht zurücknehmen. Ich kann es nicht besser machen, ich kann es nicht wieder gut machen. Also diese Vergangenheit, diesen Vergangenheitsmoment. Ich kann es nur in Kontakt bringen und sagen, hier stehe ich und da stehst du. Und mir geht's so damit, ich bedauere und ich sehe, wie es dir damit geht. Und um mehr geht's nicht. Es geht immer nur darum, zu sehen, was gerade ist. Weil wir nicht wieder gut machen können, was dort passiert ist. Und wir wissen auch nicht, was in der Zukunft passiert. Und wir wissen auch nicht, ob wir das nächste, übernächste Mal besser machen können. Es ist jeden Tag ein neuer Versuch, in jedem Moment. Und ich glaube, dass wir wirklich in jedem Moment genau das tun, was uns gerade möglich ist. Und mehr geht nicht. Und deswegen dürfen wir uns verzeihen. Mehr geht nicht. Und was wir heute neu machen dürfen, ist, es in Kontakt zu bringen, unserem Partner in Kontakt zu bringen, unseren Eltern, unseren Kindern, zu sagen, oh, das hat mich gerade so getroffen, was du zu mir gesagt hast. Das hat mich gerade so berührt, das hat mich gerade so verletzt. Und ich sehe gerade, was es in dir auslöst und ich bedauere, dass es so gewesen ist. Dass ich diese Worte gewählt habe, was auch immer. Und dass wir wirklich diese Liebe, dieses allumfassende Gefühl von Liebe zulassen in diesem Moment. Und selbst gegenüber liebevoll zu schauen, wir konnten nicht anders. Und unser Gegenüber voller Liebe angucken, was auch immer das Beste gegeben hat in diesem Moment.
Ja, weil wenn man sich immer mal so die Frage stellt, was würde die Liebe tun, dann ist oft die Antwort, ne, also die Perspektive des anderen auch einzunehmen.
Genau.
Und okay, was, warum? Ja. Warum? Ja. Hat er oder sie das so getan und warum habe ich es auch so getan, gesagt, um halt auch einfach dieses Bewusstsein in die Familien reinzubringen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, um, also diese ganzen Tools, die wir vorhin auch schon genannt haben, Aufstellungsarbeiten, Hypnose, Meditation, persönliche Weiterentwicklung, ich glaube, das ist alles unabdingbar. das immer weiter zu tun. Auch unsere Kinder werden das höchstwahrscheinlich tun, weil wir nicht alles auflösen können. Aber einfach das so in die Welt reinzubringen und allein dieses, was gibt es denn für Gefühle? Ne? Also du hast es jetzt gesagt, Wut, Trauer, etc. Also glücklich sein. Allein das benennen zu können, ist ja schon mal der erste Schritt von allem, was wahrscheinlich viele Menschen gar nicht, ne, sie können gar nicht deuten, was das jetzt ist, wenn man sich irgendwie so ein bisschen komisch fühlt oder so, oder auch mal wütend ist, das wirklich, ich bin einfach wütend zu benennen, da einfach das Bewusstsein in die Familien reinzubringen und auch unseren Kindern dann dementsprechend mitzugeben, weil Fakt ist, dass wir, egal was bei der Entstehung, auch schon vor der Entstehung, ne, du hast es, wir haben, das können wir vielleicht noch kurz ansprechen, wenn du planst oder, ja, sagen wir mal, eine Familie, die schwanger werden möchte, ne, und dann klappt es vielleicht nicht gleich oder es klappt ganz schnell oder man hilft irgendwie, also man sucht sich Hilfe, dass es klappt oder irgendwie ist in der Partnerschaft ein Konflikt und dann klappt es aber doch so schnell, aber eigentlich wollte, also ne, so ganz verschiedene Szenarien jetzt vielleicht, wie das schon vor der Entstehung ist. Was würdest du sagen, also hat das schon Auswirkungen auf das Kind? Also wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ne? Du bist in einer glücklichen Partnerschaft, möchtest schwanger werden und es klappt nicht gleich. Und dann versuchst du es irgendwie ein Jahr und gehst dann vielleicht wohin, wo man hilft. Ich weiß jetzt nicht, was es da für Möglichkeiten gibt, aber ne, dann geht man dahin und dann bekommt man Unterstützung und dann klappt es und du bist unendlich glücklich. Was hat dieser starke, also es wäre ja dann, wenn man es so sieht, okay, es ist dann nicht der natürliche Weg, dass Mama und Papa miteinander geschlafen haben und dann die Entstehung passiert, sondern es war irgendwie eine Einpflanzung oder so. Wenn man das so nennt. Also wie gesagt, ich will mich jetzt, also das, was hat, also kann das eine Bedeutung haben oder muss es auch keine Bedeutung haben?
Es hat auf jeden Fall eine Bedeutung. Es hat auf jeden Fall eine Bedeutung. Und ich habe neulich einen Podcast gehört, der mich zu Tränen gerührt hat, weil ich so darüber nachgedacht habe. Da ging es um Leihmütter und künstliche Befruchtung. Und wenn ich mir vorstelle, also ich bin ja so oft in der Situation, dass ich da im Mutterleib bin und mich da reinfühle, dass ich meinen Vater niemals kennenlernen werde, dass mein Vater nur seinen Samen gegeben hat und dann hat er mich verlassen, werde ich, egal warum es so gekommen ist, für mich als Kind dieses Gefühl haben, der Papa hat mich verlassen. Weil ich ja im Mutterleib nicht sagen kann, ah, das klappt jetzt nicht bei meinen Eltern und die wünschen sich ja so sehr ein Kind und das ist ja der Traum ihrer perfekten Familie und deswegen gehen jetzt zu Ärzten und die lassen sich jetzt helfen. Ach schön, so kann ich in die Welt kommen. Ich stamme immer noch real von diesem Mann ab, der diesen Samen gespendet hat. Und mein Gefühl wird sein, der Papa hat mich verlassen. Auch wenn mein Stiefvater, heißt das Stiefvater? Ja. Mich angenommen und adoptiert hat und ich vielleicht niemals erfahre, dass das gar nicht mein leiblicher Vater ist. Ich werde dieses Gefühl in mir haben, höchstwahrscheinlich, egal was die Eltern tun und wie sehr die sich bemühen. Und das heißt nicht, dass man das deswegen nicht tun darf, ohne Wertung. Nur sich dessen bewusst machen, was passiert mit dem Kind, was kann das Kind entwickeln. Also ich bin selbst so ein Kind, was so aufgewachsen ist mit dem Stiefvater, der nicht durch künstliche Befruchtung, aber der hat meine Mutter verlassen sehr, sehr schnell. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, weil ich es nicht wusste, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich gehöre hier nicht her, ich gehöre nicht dazu, irgendwas stimmt hier nicht. Und im Außen wurde mir aber immer wieder suggeriert, wieso alles in Ordnung? Und da habe ich immer gedacht, na, ich bin blöd. Es stimmt was nicht mit meinem Gefühl. Ich bin nicht in Ordnung. Also als Kind kann ich dann nur entwickeln, wenn mir mein Außen spiegelt, alles ist okay. Und ich bin die Aussätzige, kann ich für mich nur erkennen, aha, ich liege falsch. Das stimmt nicht, was ich empfinde. Also mein Gefühl stimmt nicht. Also werde ich im Erwachsensein oftmals das Gefühl haben, ich liege nicht richtig. Das bilde ich mir jetzt ein, das stimmt nicht. Deswegen mag ich da wirklich sensibilisieren, bevor ich diesen Schritt gehe. Manchmal gibt es keinen anderen Ausweg und der Wunsch ist so stark, vorher zu schauen, Warum kann es vielleicht im System nicht passieren? Ja, auch die Geschichte trage ich, dass wir auch kurz davor standen, künstlich zu befruchten, weil es eben nicht geklappt hat und ich eben ein Thema aufdecken konnte durch Aufstellungsarbeit, weswegen ich dem Tod so nahe war. Es war bei mir auch ein Generationsthema, ein Fluchtthema. Da ist ein Kind ums Leben gekommen, was nicht gewürdigt und gesehen wurde und verschwiegen wurde dann jahrelang. Weswegen ich als die Übernächste im System darauf aufmerksam mache, indem ich kein Kind gebäre, mich nicht zur Verfügung stelle, weil ich so nah beim Tod bin. Spüre ich heute noch. Ich trage sehr viel Schwarz. Ja, immer sagen die Leute, du bist dem Tod so nah, du bist so traurig, du strahlst so eine Traurigkeit aus. Und das ist was, was wir einfach fürs System tun. Deswegen meine Einladung einfach nur, wenn das so ist, vielleicht mal hinzuschauen. Wir haben ja nichts zu verlieren. Ja, so eine künstliche Befruchtung kostet ja auch Unsummen von Geld. Und diesen Weg zu gehen, einfach mal zu schauen, was könnte vielleicht systemisch dahinter stecken. Weil wenn ich wirklich diese Entscheidung treffe, treffe ich eine schwerwiegende Entscheidung für das Kind in mir, was diesen Verlust seines leiblichen Vaters tragen muss. Oder Mama und Papa haben sich nicht so dolle lieb, dass es auf natürliche Art entstanden ist, sondern ich konnte nur im Reagenzglas gezeugt werden. Also mein Ursprung ist im Glas, das ist mein erster Verlust, also später könnte es der Brutkasten sein. Und da in diesem Reagenzglas, wo ich entstanden bin, habe ich schon entwickelt dieses Gefühl von, ich bin ganz alleine, weil ich den Herzschlag der Mutter nicht spüre und weil ich nicht auf diese natürliche Art entstanden bin und da, wo ich wachsen darf, im Mutterleib das erfahren habe. Da habe ich ja die ganze Zeit, spüre ich die Mutter durch den Herzschlag. Ich werde da genährt. Und vielleicht hört sich das für den einen oder anderen spooky an und die sagen, ja, die hat voll die Meise und kann ich nachvollziehen, kann ich auch verstehen. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung heraus, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dass ich diese Zusammenhänge immer wieder sehe. Und ich möchte einfach sensibilisieren, bevor wir diese einschneidenden Schritte gehen, nochmal zu schauen, vielleicht ist es doch anders möglich. Und wenn es so ist, ehrlich damit umzugehen. Ehrlich dem Kind zu sagen, und auch wenn ich gerne möchte, das ist der leibliche Papa und das ist dein Papa, es stimmt nicht. Ich werde immer der Stiefpapa sein. Und vielleicht werde ich ausgestoßen aus der Gesellschaft als Familie und schräg angeguckt von den Nachbarn. Und nichtsdestotrotz ist es die ehrliche und echte Geschichte dieses Kindes, mit der es ja leben muss. Wenn es nicht damit leben darf, weil es verschwiegen wird, wird es vielleicht das Gefühl entwickeln, es ist nicht okay, wie ich bin.
Ja. Ja, man unterschätzt halt diese frühe Entwicklung, ne, diese kleine Eizelle, die da diesen Weg oder halt auch in dem Fall dann halt, wenn bei der künstlichen Befruchtung das auf sich nimmt, um halt so ein Mensch zu werden. Man unterschätzt es stark, aber auch in dem Moment schlägt ja das Herz schon.
Natürlich. Ne?
Also das schlägt ja, ist ja das erste Organ, was schlägt und dementsprechend und auch da schon so viel. Ist da schon alles vorhanden, auch wenn es noch gar nicht nach was Menschlichem aussieht, ja. Ja, das ist Wahnsinn, wie weit zurückgreifend das alles geht. Und wir sind vermutlich als Menschen noch so dumm, nenne ich es jetzt mal, ne? Wir wissen gar nicht, was tatsächlich da passiert oder was auch später passiert, also nach dem Leben passiert. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir es je ergründen können, alles, ne? Also wir können verschiedene Sachen tun, um Zusammenhänge zu verstehen, aber ich glaube, alles erkunden und ergründen ist vielleicht auch gar nicht gewollt.
Ja, ist vielleicht auch nicht notwendig. Und ich würde
nicht
auch,
erträglich, ja.
Ja, und ich würde es auch gar nicht als dumm bezeichnen. Das ist so eine Unwissenheit, die uns manchmal auch schützt, perfekt sein zu wollen oder immer alles richtig machen zu wollen, weil das halt nicht geht. Wenn ich diesen starken Wunsch habe.
Ja,
und ich habe diesen starken Wunsch und es klappt nicht. Und ich bin vielleicht mein grässliches Leben lang todunglücklich mit meinem Partner, weil ich mir so sehr dieses Kind wünsche. Und dieses Kind, was durch eine künstliche Befruchtung entsteht, erfüllt mein Leben und ich biete ihm das beste Leben, was ich ihm geben kann. Dann ist das doch wunderbar. Dann ist es doch toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Und es ist wichtig zu erkennen, was ist der Hintergrund und wie gehe ich mit dieser besonderen Situation um und wie aufrichtig bin ich damit, um dem Kind nicht das Gefühl zu geben, du bist nicht richtig. Und ob ich das früher oder später mache oder erfahre, ob mir mal sowas über den Weg läuft, dass sowas wichtig ist oder auch eben nicht, wird das Kind die Erfahrung machen, die das eben machen darf. Und wir sind nur so dumm, wie wir uns, wie wir dumm sein dürfen, ja, wenn du es dumm nennen willst, weil es gebraucht wird, weil das Leben weitergehen muss, darf, weil wir dafür gemacht sind, dass es immer weitergehen darf. Und wenn wir jeden Tag so leben wie, oh Gott, ich kann erst, wenn es alles perfekt ist, kann ich erst diesen Partner haben, wenn ich perfekt bin, wenn ich geheilt bin, wenn er geheilt ist, dann können wir Kinder kriegen. Das Leben wird ja niemals weitergehen, weil wir an diesen Punkt nicht kommen. Deswegen nochmal meine Einladung, Fehler zu machen, dass wir uns ausprobieren, dass wir das genauso machen dürfen und vielleicht zwischendurch immer mal innezuhalten, jetzt ist gerade irgendwas, das fühlt sich irgendwie komisch an. Da gucke ich vielleicht mal hin. Oder auch nicht, ich drehe mich davor weg. Aber ich könnte hingucken. Es gibt Möglichkeiten. Und deswegen machen wir diesen Podcast und andere, und du machst auch diese Arbeit, um Frauen zu begleiten, um zu zeigen, es gibt Möglichkeiten. Wenn du willst, kannst du es annehmen. Und wenn nicht, dann geht dein Weg so weiter. Ohne Wertung, ohne, ach, dann bist du voll die schlechte Mutter, wenn du da nicht hinschaust. Du darfst es so machen. Du darfst es so entscheiden. Da kommt gleich das Leben schon mal rein.
Da kommt gleich das Leben und es war ein richtig schönes, motivierendes Schlusswort. Danke, Alexandra. Das waren wirklich sehr schöne, motivierende für alle Mamas und Papas da draußen auch nochmal Worte, um Fehler machen zu dürfen und um keineswegs perfekt sein zu müssen. Dankeschön.
So gerne. So, so gerne.
Ich hoffe, wir werden bestimmt noch mal in Zukunft die, ja, unsere Tochter hat jetzt ja auch gerade was zu sagen, ja, die Möglichkeit bekommen, noch mal zu sprechen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss gerne. Und danke, Alexandra.
Sehr gerne.
Philosophie.